Servus und Buongiorno. Wir laden dich heute zu einer sehr spontanen Ausgabe Besenwagen ein. Wir haben tatsächlich erst heute Morgen, an einem Dienstagmorgen, erfahren, dass wir heute einen Gast in der Folge haben, beziehungsweise wollten wir auch eigentlich erst morgen aufnehmen. Und das ist nicht oft so bei uns. Und ich bin mal gespannt, wie gut wir das heute Abend hinkriegen. Und ich bin auch sehr froh, dass es so geklappt hat, denn wir machen so eine kleine Giro-Sonderfolge. Ich bin auch sehr beeindruckt vom Wochenende. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und ich bin Arnie Stauf.
Und präsentiert wird der Besenwagen von Rafa. Jo Leute, ich glaube, ihr habt beide am Wochenende auch den Giro zu Ende verfolgt oder schon so ab Ende letzter Woche, wo es dann halt so richtig spannend wurde. Ich denke mal, Staufi, du auch in ganz besonders angespannt.
Ich glaube, ich habe seit 1997 keine Grand Tour mehr so gebannt verfolgt wie jetzt in Giro.
Wir konnten das ja mitkriegen.
Es war auch mal wieder so, dass einfach, ich sage es ja immer, dass der Giro eigentlich die geilste Rundfahrt ist und dieses Jahr war es einfach wieder.
Ja, also ich fand es grandios. Also ich muss also sagen, ist ja auch der erste Freund, der um einen Grand Tour-Sieg mitfährt und dann auch noch gewinnt. Von daher waren die Anspannungen auf jeden Fall nochmal größer. Aber war auf jeden Fall ein krasses Ding. Also ich fand's krass, aber eine geile Rundfahrt. Also ohne Mountain Trains so richtig. Außer Rowan Dennis, der es alleine gemacht hat. Mhm. Einfach eine geile Rundfahrt. Ja. Hat der Giro mal wieder nicht enttäuscht.
Ja, echt super emotional. Und ich habe mich auch selten für jemanden so gefreut oder auch im Vorfeld schon so dann gehofft, dass der das macht. Und konnte man irgendwie, ich weiß nicht, ob ihn jeder schon so lange mitverfolgt hat. Ich habe Theo jetzt irgendwie so seit 3 Jahren vielleicht auf der Rechnung und folge ihm in sämtlichen Social-Media-Sachen und finde ihn cool, alleine schon, weil er ein Ginger ist auch.
Naja, also ich kenne ihn ja schon seit, aus Girona-Zeiten. Mhm. Seit, ich glaube, 2013 ist er da hingezogen mit seiner Freundin Hannah Barnes, die ja bei Canyon SRAM auch fährt. Mhm. Und er wir haben irgendwie eigentlich fast jeden Tag zusammen trainiert immer im Winter oder wenn es ging, so Trainingsgruppe mit Matt Brahmeier, Dan McClay und wir hatten damals noch so eine Gruppe, die hieß die Pink Panthers, so eine WhatsApp-Gruppe, die haben wir jetzt vor kurzem wieder aufleben lassen, also vorm Giro auch schon und hat dann jetzt quasi dann zum Ende des Giros dann auch, hat der Name auch endlich mal Sinn gemacht,
ja, Mann.
Pink Panthers und ist einfach krass, keine Ahnung, also ist halt so, ich meine, Staufi, ihr managt den ja bei Corso, aber ich habe irgendwie zu ihm auch eine persönliche Bindung. Ist halt krass, wenn du jemanden so, also schon gut kennst und auf einmal, du wusstest, der hat ein Potenzial, auf einmal fährt er da vorne mit und keine Ahnung, das ist einfach ein bisschen surreal und ich habe auch selten oder ich war noch nie inspiriert von einem Fahrer, also in dem Sinne, wie es jetzt danach war, weil Tayo ja wirklich auch eine gute Persönlichkeit ist. Und ich fand's krass, also ist irgendwie, weiß nicht, also irgendwie, ist auf jeden Fall dahingehend auch emotionaler gewesen als irgendwelche anderen Resultate, die ich irgendwie von Leuten mitgekriegt habe, die ich kenne. Auf jeden Fall ein geiles Ding und
wer es auch krass fand, war Bradley Wiggins auf jeden Fall. Der ist völlig ja, eskaliert, emotionalen Zusammenbruch gehabt. Und
zweiten Podcast von ihm, oder Wiggins Show nennt sich das ja. Das ist ja manchmal nur so ganz kurz, ne? Das ist immer so,
genau.
Ich habe es noch nie gehört vorher.
Ja, manchmal macht er nur so kurz, ja. 5 Minuten auch, okay. Dieses Tayo-Statement, was er ja wirklich gemacht hat, ist nur 5 Minuten lang, kann sich jeder mal anhören.
Ja, der ist ihm auch da in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Da kamen jetzt auch im Nachhinein so noch mehr Geschichten so raus, wie Theo irgendwie so Leute, als er noch klein war, schon so angesprochen hat, so hey, kann ich mal mit dir trainieren fahren und kann ich mal ein Autogramm haben und so. Also ist halt selber auch ein riesen Fan gewesen, bis er eben vor noch nicht allzu langer Zeit eben Profi geworden ist. Fährt jetzt seine 4. Saison bei Ineos oder bei Vorgänger Team Sky ist er Profi geworden. Und ja, ich glaube, ist immer noch auch so teilweise Fan von manchen Fahrern.
Mhm. Ja. Ja, ist halt, also, keine Ahnung, also ich meine, früher auch, also schon, dass ich jetzt von früher rede, aber dann ist halt, der ist halt, ja, wenn keiner Bock hat auf Radfahren, ist er halt rausgegangen, hatte Bock auf Radfahren, auf 6-7 Stunden, keine Ahnung, durch die Berge ballern, auch im Winter. Ist einfach, wie du schon sagst, ist halt ein richtiger Fan, der liebt halt Radsport.
Es ist halt einerseits so das, was man hört und liest, das ist ja auch, sagt ja auch jeder, dass er unheimlich cooler Typ ist, also super höflich, ist eigentlich total so.
Ich fand's geil, dass Wiggins meinte, er wäre die bessere Version von ihm und er würde nie fluchen.
Ah ja. Ja, das stimmt aber nicht.
Also, das stimmt wirklich nicht so ganz. Also, ich weiß nicht, wie viel mal das F-Wort in unserem Chatverlauf immer so fällt, aber öfter auf jeden Fall.
Ja, okay, gehört doch dazu, wäre auch unsympathisch, wenn nicht. Aber was mir dann irgendwann aufgefallen ist, so ein paar Stunden, nachdem er gewonnen hatte und nachdem ich mich auch schon so mehrere Tage damit gefreut hatte, ich dachte dann auch schon, wir können das ja gleich nochmal durchgehen, nachdem er dann diese 15 Sekunden Rückstand nur noch hatte auf Keldermann, dachte ich eigentlich, dass er das machen kann und wahrscheinlich auch machen wird. Aber was mir dann, als er gewonnen hat, erst aufgefallen ist, was ein Riesenfaktor ist, wieso man sich so geil freuen kann und warum die Rundfahrt auch irgendwie so geil ist. Es ist ein Grand Tour, wo nicht darüber diskutiert wird, ob direkt in der Presse, ob der Sieger gedopt ist. So gar keine Diskussion, gar kein Thema. Es ist geil.
Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wie der Rennverlauf war. Und ja, ich glaube, also Rennverlauf ist ein ganz entscheidender Punkt, und auch welche Rennfahrer eventuell ausgestiegen sind oder aussteigen mussten. Weil bei der Tour ist ja irgendwie immer, und natürlich Pogacar mit der Aktion im letzten Zeitfahren halt jetzt, also ist halt dann für einige Leute natürlich auch noch mehr Grund, irgendwie Misstrauen auszusprechen. Aber ich glaube, so der Verlauf der Rundfahrt war einfach alles so.
Ich glaube, Theo an sich auch, so einfach die Persönlichkeit.
Ja, klar, auch als Person.
Was meinst du jetzt mit Presse?
Ja gut, deutsche Presse findet der Giro ja eh nicht statt, ne? Aber auch so international, so auf Twitter und so weiter. Hast du irgendwas gelesen von wegen?
Nee, gar nichts.
Ja, doch. Ich meine, das, man braucht jetzt nicht so klein zu reden, ne? Die sind schon wieder extrem schnell gefahren, wie eben bei der Tour auch. Ich glaube, der Trainer von Nibali hat dazu ein Statement gegeben, dass Nibali eigentlich genauso gut ist wie immer, nur absolut keine Chance hatte mitzufahren. Die sind eine neue Bestzeit in Stelvio raufgefahren.
Aber also, was er auch gesagt hat, Stauvi,
das war alles andere als ein langsamer Giro.
Ja, was sie aber auch gesagt haben, ist, dass nicht einzelne Fahrer viel, viel stärker sind, sondern die Dichte an der Spitze extrem zugenommen hat. Dass einfach viel, viel mehr Leute in diesem Bereich sind, wo Nibali ist, und dass natürlich dann so eine Schwäche auch viel mehr auffällt und dir auch auf die Füße fällt.
Ist ja keine Schwäche, früher. Ne? Nibali sagt dass er war fit, er hat seine Werte alle treten können, und es hat halt einfach nicht gereicht mehr für das Niveau, was da anlag. Ja. Aber Nibali ist eine ganz gute Überleitung zu was mir auch aufgefallen ist oder was ich mal zur Debatte stellen wollte. Es gibt ja immer noch so das Trikot des besten jungen Profis. Aber eigentlich macht das gar keinen Sinn mehr. Man sollte doch
Ältesten.
Genau, das Trikot, des besten Altprofis nehmen. Ja. Darum hätte Nibali ja jetzt fahren können, zum Beispiel.
Ja, also in Zukunft musst du es wahrscheinlich machen, weil auf jeden Fall das U25-Trikot kannst du bald abschaffen, weil es immer derjenige ist, der auch die Rundfahrt irgendwie anführt und um den Sieg fährt.
Ja, man muss vielleicht echt jünger machen, so, ne?
Also, U19.
21.
Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, wie man das besser aufteilt, aber jetzt bei der Tour Pogacar hat's gewonnen, ne? Ich glaube, Bernal letztes Jahr auch schon bester Jungprofi.
Wie alt ist eigentlich Carapaz?
Carapaz, der ist schon älter.
Ich gucke.
Okay. Ja. Und zwar
das Geile ist auch,
27.
Was sie auch gesagt haben, Theo Gegenhardt ist der älteste Grand Tour-Sieger im Jahre 2020 bis jetzt. 25.
Ja. 27 ist Carapaz schon.
27. Alter Mann.
Also, ja. Rentner.
Aber was ich halt auch, also diese Spannung, die diese letzte Woche hatte, man fand ich einfach so geil. Und es war einfach, keine Ahnung, also ich glaube, jeder, egal für wen du bist, also hat ja auch jeder was, ne? Also ich meine, du konntest Sunweb und Jai Hindley-Fan sein oder auch Tyler Gegenhardt und Ineos oder für wen auch immer. Das war so, du konntest den Rowan Dennis abfeiern. Es war einfach so viel, was da passiert ist. Und war einfach eine mega geile letzte Woche. Und ich habe Geld verdient. Weil ich glaube, nach der 10. Etappe oder nach der 8. habe ich auf Tayo Geld gesetzt, auf einen Sieg.
Auf einen Gesamtsieg?
Auf einen Gesamtsieg. Und hat sich gelohnt.
Was hast du da noch für Quoten?
Da waren sie noch ziemlich gut. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich habe,
glaube
ich. Nee, so hoch waren die nicht mehr.
Nachdem er die Attacke gefahren hat, oder was?
Ja, genau.
Weil vorher hat er, glaube ich, seine Chancen selber auch nicht so hoch eingeschätzt.
Weil der Astage,
der war richtig abgefuckt, nachdem Geraint Thomas gestürzt und ausgefallen ist. Ja, erstmal natürlich zu Recht. Und dann haben wir noch so die ganze Zeit geschrieben und er meinte so, ja, ich so, ey, aber jetzt kannst du selber unter die ersten 10 fahren. Und er so, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche da schon ein bisschen Glück zu. Und dann habe ich ihm, nachdem er immer besser wurde, und dann, ich weiß gar nicht, nach welcher Etappe, meinte ich so, ach so, wo du gerade so viel Glück hast, kannst du mal meinen Lottoschein ausfüllen. Hat er nicht gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht hätte ich da was gewonnen, Paul.
Aber was ich ja auch interessant fand, ich glaube, der Astana-sportliche Leiter, ich weiß gar nicht, ich glaube, Martinelli war das, der hat gesagt, nach der Etappe, die Tayo gewinnt, die erste, hat er ja gesagt, irgendwie wurde er gefragt, wer gewinnt den Giro?
Ja.
Ja, ich glaube, derjenige, oder vor der Etappe war das, glaube ich sogar, derjenige, der heute gewinnt, oder irgendwo oder danach.
Nee, danach. Fall, der heute gewonnen hat, ist für ihn ihn der Favorit für den Sieg.
Und das ist halt, und das war auch der Tag, wo ich es erstmal auch dachte, okay, krass, der sah so souverän aus, war, glaube ich, selbst überwältigt oder überrascht, wie gut er war, weil der hätte ja viel früher attackieren können, so wie er aussah. Und mega geil.
Ultra geil.
Vom Stil her, finde ich, sieht er gar nicht immer so überragend aus, weil er immer so einen großen Gang fährt, ne?
Ja.
Ey, Mann.
Basti, kann ich dich mal fragen, liegt das an der Haarfarbe?
ich glaube nicht.
Der letzte Grand Tour-Sieger, der so einen Gang gefahren ist, der hatte nämlich auch rote Haare.
Ja, das stimmt.
Landis war noch dazwischen, ne? Ja, ich kann mich nicht mehr an den erinnern.
Der ist definitiv Frequenz gefahren, aber wie fährt Klemmer?
Klemme auch immer großes Blatt.
Immer großes Blatt, ja, genau.
Aber er hat auch keine Grand Tour gewonnen. Knapp.
Hand aufs Herz, wer kannte Jai Hindley? Ich habe den Namen gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis in der zweiten Woche Giro.
Na, ich kannte ihn schon, aber jetzt, dass er davon reinfährt, hätte ich genauso nicht gedacht wie bei Tayo. Also bei Tayo hätte ich jetzt Top 10, hätte ich ihn zugetraut, hätte ich auch drauf gewettet, aber jetzt Sieg, nee, nicht bis zu dem Tag.
Hat Jai Hindley auf keinen Fall in die Top 10 getippt vorher.
Nee, also, Jai Hindley nicht, aber Tayo hätte ich schon Top 10 getippt.
Ja, auch ich fand so die Vorstellung krass, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann so ist, aber da gehen diese zwei mit zeitgleich ins letzte Zeitfahren, entscheidet sich auf 15 Kilometer, aber im Endeffekt kann jeder der beiden sich nachher freuen. Also egal, ob du es jetzt gewinnst oder verlierst, ich meine, in dem Moment ist es vielleicht scheiße, aber trotzdem, so, es hatte ja vorher keiner von beiden hätte gesagt, zweiten Platz Giro nehme ich nicht. So.
Ja, aber ich glaube, wenn du in der Situation dann bist, dann ärgerst du dich schon, weil du bist halt so dicht dran. Im Jai wusste er im Vorfeld schon, dass er eher schlechtere Chancen hat.
Aber der hätte auch nichts anderes machen können, oder?
Nee, der hat schon alles richtig gemacht.
Also der hätte jetzt auch keine Etappe. Ich meine, Tao ist das erste Zeitfahren noch nicht mal voll gefahren. Da hat er, glaube ich, 2 Minuten oder über 2 Minuten auf den Hindley schon verloren.
Aber ich glaube, die Stelvio-Etappe hätte Jai, der durfte, glaube ich, nicht attackieren. Da hätte ich mich mal interessiert, wenn er attackiert hätte, was passiert wäre. So, ob er hätte Zeit rausholen können auf Tayo. Jetzt, ich meine, die letzte Etappe in der Sestriere war ja hat man ja gesehen, dass beide gleich stark sind. Da war ich auch ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein, weil Tayo beim Zwischensprint nicht so gut aussah vom Berg.
Ja, aber genau, dann dachte ich auch, fuck, weil Hindley musste attackieren, hat er ja dann auch gemacht. Und dann dachte ich so, ah, scheiße, der hat ein paar Watt mehr. Wahrscheinlich kann er noch ein paar Sekunden rausfahren, auf jeden Fall auch. Aber das war eigentlich der geilste Moment in dieser Etappe, wo dann Hindley attackiert, Tayo hat gar keine Probleme mitzugehen und 2 Sekunden später kommt die Dennis-Walze wieder vorbeigerollt und macht einfach wieder weiter Tempo. Ja. Ultra guter Typ. Der hatte richtig Fun, ne? Also wurde ja jetzt auch gut gehypt, ne? Aber ich glaube, der hat sich da auch selber gefreut, dass er da...
Ich glaube, was man halt auch sagen muss und was irgendwie anscheinend, es hätte ich Ineos so nie zugetraut, erstmal wie sie Radrennen fahren, das habe ich letzte Woche ja in der Folge schon gesagt, und dann anscheinend kriegen das ja echt hin, so einen Typen wie Ron Dennis so im Griff zu haben oder so das richtige Gefühl zu geben, damit er das macht, was er macht. Ne? Also ich meine, der war ja...
Ist ja, glaube ich, auch Zufall so ein bisschen, dass er dann so in so guter Form ist.
Ja, aber nee, aber guck mal, ganz ehrlich, wenn der nicht so gut gewesen wäre, hätte Tayo die Rundfahrt nicht gewonnen.
Ist so.
Ja, und das ist halt, also ohne den hätte er den Giro nicht gewonnen. Das ist halt so krass. Der hat das Radrennen einfach alleine auf den Kopf gestellt.
Der
war auch vorher gar nicht so gut.
Nee. Vor der Etappe, wo er zum ersten Mal so performt, war das die Stelvio-Etappe, ja, ne?
Ja.
Ja.
Haben die den morgens ja beim Warmfahren auf der Rolle interviewt. Und er ist so am Lachen und meint so, ja, ich hatte jetzt 2 echt gute Wochen Training hier. Langsam werden die Beine gut. Und ich glaube, dass es auch echt nicht anders ist als so. Also er war selber wahrscheinlich erstaunt, dass er langsam so gut wurde.
Ja,
also im Lockdown hat er, glaube ich, nicht so viel trainiert. Oder weiß man gar nicht, ne? Aber das tat ihm auf jeden Fall nicht so gut, wie wir uns erinnern können. Aber der ist schon krass, wie der ist halt echt in der dritten Woche immer besser geworden. Und die einzige Notiz, die ich mir überhaupt für die Folge bisher gemacht habe, ist, dass ich finde, Sky oder Ineos hat sich jetzt komplett geändert vom Image. Das waren vorher immer so die zwei großen Kapitäne irgendwie, Thomas und Froome, dann kam Bernal, dann haben sie letztes Jahr eben den Giro-Sieger geholt.
Mit Wiggins ging es ja schon
los. Und obwohl die dahinter auch immer schon eigentlich Weltklasse-Fahrer hatten, sind die doch immer so relativ anonym geblieben, weil die eben reine Helferrollen eingenommen haben. Und jetzt irgendwie bei der Tour hat es ja schon so, kam dann wieder Kwiatkowski, der konnte eine Etappe gewinnen.
Carapaz
hat eine ganz andere Rolle dann gehabt, als jetzt auf Gesamtwertung zu fahren.
Jetzt auch, wo man noch gar nicht wusste, dass man den Giro gewinnen kann, als Garand raus war, ist ja erstmal Ganna eskaliert noch, rausgefahren.
Ey, die haben 7 Etappen gewonnen, Mann. 7 Etappen.
Und dann halt auch mit verschiedenen Leuten und so, ne? Ich finde, dass auf einmal haben die wieder so ganz, also viel mehr Charakter hat das Team auf einmal.
Aber Brailsford hat ja, glaube ich, auch so ein Interview jetzt gegeben, wo er gesagt hat, so, er glaubt jetzt, man will gar nicht mehr zu der alten Taktik zurück, sondern will es leidenschaftlicher halten und scheint ja auch zu funktionieren.
Da ist immer die Frage, ne? Will er nicht zurück oder kann er vielleicht auch nicht? Also
ich glaube, das ist ja auch eher gezwungen.
Anguckt.
Ne?
Ja.
Also ich meine, bei der Tour war es gezwungen durch einen Ausfall von Bernal. Also es war nicht der Plan. Die, ich glaube, die hatten schon einen anderen Plan. Und jetzt beim Giro musste man auch wieder umstellen. Also es ist jedes Mal jetzt in den beiden Rundfahrten, da ist einfach der Fall, dass das Team sich anders aufstellen musste, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Jetzt beim Giro hat dann halt durch viele Umstände dazu geführt, dass sie ihn auch noch gewinnen konnten. Aber ich glaube, Plan A war schon noch ein anderer, aber jetzt haben sie halt festgestellt, dass sie so auch Radrennen gewinnen können. Und viele Radrennen vor allen Dingen. Attraktiven Sport bieten.
Ja.
Ja, ich meine, die können vielleicht auch gar nicht mehr so einen Zug durch die Berge fahren, wie es eben jetzt Jumbo macht oder sogar jetzt auch Sunweb. Es sei denn jetzt die Transformation von Rowan Dennis geht so weiter und dann brauchen die auch gar keinen ganzen Zug, sondern nur eine Dampflok. Krass, also ich hätte den auch niemals so stark bei einer großen Rundfahrt erwartet, so irgendwie. Vielleicht wusste man auch einfach, oder er wusste vielleicht auch nicht selber noch nicht, wie gut er eigentlich dann sein kann.
Ich glaube, es kann halt auch ganz anders laufen bei ihm grundsätzlich. Und man weiß auch gar nicht, ob dann in diesem Garen Thomas-Szenario es auch so gekommen wäre, ne? Ich glaube, dass er auch echt, also es hat zumindest so ausgesehen, als hätte er das halt auch echt gerne für Tayo gemacht. Gut, wir wissen es nicht. Nächstes Thema, was mich interessiert hat, ist, was haltet ihr so von Craft-Jacken? Sind scheinbar schwer anzuziehen, aber dafür geht der Reißverschluss dann nicht zu.
Keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. Ich würde lieber, das war halt ein mega Fail, aber ich würde lieber mal gerne drüber reden.
Ich hab noch nie so ein Fail gesehen. Bergauf, unfassbar.
Sind wir jetzt schon wieder bei einer anderen Rundfahrt, ne?
Nee, wir sind beim Giro.
Ja.
Stelvio-Etappe.
Echt?
Wo beide,
hast du das nicht gesehen?
Kellermann und Jai Hindley
so.
Die Jacke nicht zu bekommen haben.
5 Minuten lang die Jacke nicht anbekommen, dann beide den Reißverschluss auf der Kuppe vom Stelvio nicht zubekommen. Beide völlig ausgerastet auch dabei. Kellermann schmeißt die Jacke dann auf der Abfahrt weg. Von 3000 Meter Abfahrt. Ey, wie schlimm kann was eigentlich laufen? Da hätte ich gern mal die Laune miterlebt von den beiden.
Ja. Aber worüber ich gerne mal reden würde, ist über die Welche Etappe war das, die verkürzt wurde?
Sind wir jetzt beim Streik?
Die ja. lange.
Streik. Freitag.
Die, richtig.
Nach den zwei harten Bergetappen vor der Bergetappe.
Ja, genau.
Ich hab's, also ich hab, erstmals habe ich euch auch geschrieben an dem Tag, wo das dann morgens so bekannt wurde und so weiter. Ich habe den Aufriss überhaupt nicht verstanden. So dieser Venny, der Chef vom Giro, hat dann ja so ein richtiges Problem daraus auch gemacht, auch so öffentlich. Und in dem Moment war es ja einfach gar nicht mehr abzuwenden. So. Und dann verstehe ich nicht, wie man von der politischen Seite aus dieses Thema nochmal so groß aufblasen kann, weil dann in dem Moment, wo eine Rundfahrt so geil läuft und alle sind mega dabei, irgendwie so ein negatives Thema aufzublasen und nicht einfach zu sagen, ey Leute, okay, wir sind jetzt zwei ultra harte Bergetappen gefahren und morgen geht's wieder in die Berge, jetzt pisst's heute Morgen, ihr sollt jetzt Mailand-Sanremo eigentlich fahren, die Distanz. Völlig verständlich, dass ihr jetzt, ihr hattet wahrscheinlich, die hatten wahrscheinlich eh schon keinen Bock vorher, viele Teil des Feldes. Dann stehst du morgens auf, weißt du, musst 260 fahren, bist völlig im Arsch und es pisst. Dann haben die halt ein bisschen Revolte gemacht. Aber dann sage ich doch als Chef einer Organisation, einer Firma, in dem Moment, wo ich es eh nicht mehr ändern kann, alright, lass uns das Beste draus machen. Fahren wir jetzt einfach hier die Hälfte, ihr macht eine gute Show und morgen geht's weiter. Im Endeffekt, wer hat verloren in der Situation? Verloren haben doch nur die Orte auf den ersten 100 Kilometern und ich muss irgendein Agreement mit dem Sender machen, der jetzt irgendwie nichts zu senden hat. 2 Stunden. Wer verliert noch in so einer Situation? Dann, ja, sowas anderes. Dann haben sich ja, Wiggins hat sich aufgeregt darüber. Der war eigentlich auch nicht auf der Seite der Leute, die das verkürzen wollten. Rolf Aldag hat sich mit aufgeregt im Eurosport-Kommentar. Und dann hat Wiggins auch so gemacht, ja, gemeint, sie sind sich nur noch am Beschweren jetzt irgendwie und dann dachte ich mir so, ey, da dürfen die sich jetzt nur beschweren, wenn es um Leben und Tod geht oder was, wenn es irgendwie um nicht gut abgesperrte Strecken geht und so weiter. Ist doch völliger Quatsch. Das sind, wie gesagt, die Performance war ja super aller Leute und man denkt ja immer nur so an die Ersten im Gesamtklassement, ja. Die wären natürlich gefahren wahrscheinlich, ne? Und ich denke sowieso, dass wenn Sonne gewesen wäre, wären alle gefahren morgens. Aber dass es halt so Leute in der Mitte gibt, jetzt, keine Ahnung, Rick oder so, der völlig am Anschlag ist. Oder Leute, die fast aus dem
Giro souverän
gefahren. Ja, klar, aber ich meine, der muss sich ja jeden Tag einen Arsch aufreißen, dass er da ins Ziel kommt. Oder so ein Ilio Kaiser, ne, der fast rausgeflogen wäre.
Ja, aber also
und letzter Punkt, dann bin ich mit meinem Rant fertig. Die 2 Etappen vor dieser 260-Kilometer-Etappe, ich habe so eine Grafik rausgefunden, die habe ich euch, glaube ich, auch geschickt, sind in den letzten 10 Jahren von allen Radrennen, die abgehalten wurden, allen Nummer 1 und 4 der meisten Höhenmeter. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist diese 2 Etappen gefahren in der 3. Woche einer Grand Tour, die beide über 200 Kilometer waren, mit den meisten Höhenmetern ever in den letzten 10 Jahren und sollst dann Mailand-Sanremo im Regen fahren. Dass du da abgefuckt bist, kannst du schon verstehen, glaube ich.
Okay, gut. Wahrscheinlich schickt Marik dann auch nochmal hier nach eine persönliche Nachricht und bedankt sich jetzt für meinen Kommentar. Aber was, ich bin da bei den Fahrern und gewisse Dinge sollten so nicht mehr sein und ich finde auch gut, dass man da irgendwie zusammen irgendwie für was stand, im Nachhinein doch anscheinend nicht alle, wie man gehört hat, aber was das Problem in der ganzen Sache ist einfach, du fängst an dem Morgen vor der Etappe und du sagst es selber, es hat geregnet, wenn es trocken gewesen wäre, hätte es die Diskussion wahrscheinlich nicht gegeben, fängst du an, das zu diskutieren. Und ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Wir leben in einem Zeitalter, wo alles digital stattfindet.
Nein, lass mich aber ganz kurz
ausreden. Meinen Punkt bringen und dann kannst du ja deinen. Was ich einfach nicht verstehe, ist, dass wir heute immer noch, ich meine, jeder wusste, auch die Teamverantwortlichen, also gebe ich gar nicht den Fahrern irgendwie jetzt Schuld, sondern die Teamverantwortlichen wussten auch, wie die Strecke ist. Warum sich da einfach nie einer mal im Vorfeld Gedanken gemacht, warum diese beschissene Fahrerunion, CPA, im Vorfeld sich keine Gedanken machen, am Anfang, vielleicht sogar an den Abend vorher, vielleicht gab es ja auch schon Diskussionen, aber halt so kurzfristig versucht, Dinge zu ändern. Ich meine, die Strecke war schon vorher bekannt. Teams wissen im Vorfeld auch, wie lange Transfers sind. Die wissen auch vorher, wann die Fahrer aufstehen müssen. Und es müsste im Interesse auch der Teams sein, dass solche Etappenfolgen nicht mehr stattfinden. Erstmal, weil es den Sport nicht weiterbringt und zweitens, weil es einfach auch zu viel ist. Ja? Und das ich kann den Vigny da schon irgendwo verstehen und ich kann auch die Ansichten von Brad Wiggins übrigens verstehen, der nicht gesagt hat, dass er gegen die Fahrer ist, dass er die Fahrer nicht verstehen kann. Der hat einfach nur, dass er einfach aus einer anderen Perspektive nochmal gesagt. Und bei mir ist jetzt auch noch nicht so lange her mit dem Profi sein und ich bin auch beim Giro Etappen gefahren, sicherlich nicht nach so einer Kombination, aber auch 25 Kilometer neutral und dann noch 260 Kilometer Etappen bei 5 Grad und Regen, alles mitgemacht oder Vuelta bei 0 Grad irgendwie von 2600 Meter 30 Kilometer Abfahrt nach Andorra runter. Den ganzen Scheiß habe ich auch schon mitgemacht und bin fast erfroren dabei. Da sind Leute ausgestiegen oder die Autos eingestiegen, haben sich währenddessen in der Abfahrt die Klamotten gewechselt.
Ich habe ja, den ganzen nur weil du das gemacht hast, müssen die das jetzt nicht nochmal machen.
Nein, aber ich will, warte, jetzt mal meinen Punkt. Das geschieht schon so lange und alle oder keiner macht was. Sowohl diese Fahrer-Union nicht, als auch nicht die Teams. Und dann einen Tag vorher damit ankommen, ist einfach so spät. Es muss langsam mal grundlegend da was geändert werden, wie die Outline von so einem Rennen ist. Und ich finde, das gehört nicht an dem Tag entschieden, sondern es gehört im Vorfeld entschieden. Da haben die Teams als auch die Fahrer und die Fahrer und die Leute, die Fahrer repräsentieren, eine Verantwortung, das im Vorfeld zu klären, dass es eben zu solchen Situationen nicht kommt, wo keiner schlecht dasteht. Am Ende, wer am schlechtesten dastand, sind die Fahrer. Die Fahrer sind die Buhmänner, obwohl sie es nicht sein sollten.
Ja,
und das ist das Problem.
Aber das ist das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass der wesentliche Punkt, warum die Fahrer gesagt haben, wir wollen jetzt heute nicht im Regen fahren, war nämlich oder ist, dass es mitten in der Pandemie ist und eben im Trockenen weiß ich gar nicht, ob man sich da überhaupt zusammengetan hätte und die Etappe quasi boykottieren wollte. Aber die Fahrer haben ja gesagt, und das ging einfach komplett unter, dass wir jetzt nach diesen 2 Tagen Vorbelastung nicht nochmal unser Immunsystem so krass strapazieren wollen mitten in der Pandemie, dass wir jetzt nochmal 260 Kilometer durch den Regen fahren. Ich glaube, die Länge der Etappe war gar nicht der Punkt und das Wetter war eben nur unter diesem Umstand der Punkt. Aber das ging halt in der ganzen Diskussion komplett unter. Natürlich hat jeder gedacht, ah, die hatten keinen Bock, morgens im Regen zu fahren. Da kamen halt viele Sachen zusammen.
Klar, ich glaube, der Zeitpunkt ist auch noch falsch. Einen Tag vorher sind sie in Stelvio hochgefahren, auf fast 3000 Höhenmeter. Und da oben war es scheißkalt. Also ich weiß, was du sagen
ja,
willst,
es aber... Muss ja dann ist es halt trotzdem nochmal...
Irgendwann läuft es fast halt
über. Die Stelvio-Etappe, die gehört halt noch irgendwo zum Rennen dazu. Und so eine Überführungsetappe, die kann man eben auch abkürzen.
Genau das war...
Hat sich ja eh keinen Unterschied getan.
War auch mein Punkt. So, sie sollen doch froh sein, dass sie die Hauptfaktoren des Rennens, die jeder geil fand, die jeder sehen wollte, ganz normal abgearbeitet haben. Und wenn so ein Streik kommt, dann auf so einer Etappe, die sowieso die ersten 140 Kilometer keinen Schwanz interessiert.
Ey Mann, ich bin... Alter, ganz ehrlich, man, ich war auch als Fahrer mal einer der Ersten, der irgendwie sich beschwert hat, weil irgendwas nicht safe war. Und ich habe mich in der CPA auch engagiert aus diesem Grund. Und jetzt auch als sportlicher Leiter habe ich mich als Erster immer für irgendwelche, für Fahrersicherheit eingesetzt. Was ich aber in dem Fall einfach nicht verstehen kann, ist, dass wir immer noch, dass es immer noch solche Dinge passieren. Und jetzt mal ohne Mist, diese Pandemie, ist ja gut und schön, du sagst, ein Stelvio gehört zum Radrennen dazu, aber das ist genauso scheiße fürs Immunsystem. Wenn man schon, du kannst dich da einen Punkt machen und da keinen Punkt. Klar, die eine Etappe ist in unseren Augen sinnlos, aber für andere ist sie halt nicht sinnlos, weil andere würden es halt bevorzugen, dass man so eine lange Etappe fährt, weil das andere Fahrer wiederum müde macht und damit den Rennausgang beeinflusst. Also man kann das sinnlos nennen und das andere nicht sinnlos. Aber dass es überhaupt zu dieser Situation kommt, das kann ich halt einfach nicht mehr nachvollziehen und dass das immer noch nicht geregelt wird im Vorfeld und dass da keine starke Union da ist und das dann auch im Nachgang, ist noch viel schlimmer.
Die CPA hatte auch jetzt da, glaube ich, gar nichts mit zu tun. Die haben es jetzt wieder einfach nur auf die Fahne geschrieben. Fahrerstreik, okay, CPA, wir machen was.
Aber guck mal, aber im Nachgang kann Mauro Vigny sagen, dass zum Beispiel ich glaube, Jay Hindley oder Wilco Kelderman, einer von den beiden, sich bei ihm entschuldigt hat für den Streik. Oder dass, dann hast du ein Interview von James Knox im britischen Fernsehen, der dann mehr oder weniger sagt, dass er nichts davon wusste, dass es diesen Streik geben soll.
Ja, das haben super viele gesagt, das fand ich
auch
super schrottig.
Ja, genau. Ja, nein, aber weil es auch so sein wird, dass der Großteil davon nichts wusste. Und das ist das Problem. Die Fahrer sehen am Ende lächerlich aus und das zu verhindern, müsste man im Vorfeld an solchen Details anfangen mitzuarbeiten. Und es kann halt nicht sein. Ich hoffe, aber diesen Giro werden wir auch wieder vergessen und nächstes Jahr wird die gleiche Scheiße sein. Aber warum kann so eine Strecke auch von der UCI-Seite aus abgenommen werden? Ganz ehrlich, so, wenn du die Etappen dann siehst, da muss auf jeden klar sein, auch nicht in der Pandemie.
Geld braucht
ja Paul, Staufi, aber auch nicht.
Der Veranstalter bringt dem Geld ein und deswegen macht er erstmal das und die UCI will auch keine andere Fahrerunion haben, deswegen stärkt sie die CPA und schwächt alle Versuche, das zu ändern. Also
nein, aber es ist scheiße, dass im Nachhinein Stimmen aufkommen vom Großteil der Fahrer, die davon nichts wussten und die das vielleicht auch so gar nicht supportet haben. Und das ist ein
Großteil,
Problem.
Also es waren jetzt zwei Leute, die du jetzt
ich kann dir noch mehr, Interviews.
Ich habe eine Menge Leute da unterm Zelt stehen sehen. Das war, glaube ich, der größte Teil vom Fahrerfeld, die da diskutiert haben.
Ich kann dir noch mehr Interviews zeigen.
Beteiligt.
Ich kann dir noch, gibt haufenweise Interviews, die dahingehend waren. Und der Leader selbst an dem einen Tag,
aber wie willst du das machen? Also die sind ja auch nicht alle in einer WhatsApp-Gruppe, dass du dann eben morgens um 6 Uhr, als die Leute alle zum Start fahren mussten, nicht noch jeden einzelnen Fahrer erreichst, ist ja wohl auch klar. Also das ist ja nicht, hat mit schlechter Organisation nichts zu tun.
Ja, aber dann muss man im Nachhinein
auch
zusammenstehen.
Dann frage ich, warum gibt es keine gemeinsame, es gibt eine Telegram-Gruppe übrigens, gibt es beim Giro, gab es. Warum wird da nicht jeder gefragt? Du kannst jeden Scheiß Mitarbeiter abstimmen lassen. Warum sind solche Sachen nicht möglich, um dann im Nachhinein die Fahrer, mir geht es einfach darum, dass die Fahrer wieder aussehen wie die Arschlöcher am Ende des Tages, was sie aber nicht sollten. Das ist mein Punkt.
Irgendjemand
einfach.
Von uns
und das muss...
Ja, bei wem sahen die aus wie die Arschlöcher? Da kannst du ja nicht...
Bei der Presse? Bei den Zuschauern?
Weiß ich nicht. Ich bilde mir einfach meine eigene Meinung. Ich finde es auch gar nicht so schlimm vom Zeitpunkt aus. Ich meine, du hast ja auch während so einer Rundfahrt andere Sachen zu tun, als dich jetzt auf die 18. Etappe irgendwie auf einen Streik vorzubereiten. Ich glaube, das passiert halt auch eben spontan. Und jetzt ist es so passiert und dafür, also ich fand es ja gut, dass letztendlich haben ja viele zusammengehalten, deswegen sind sie auch nicht so lang gefahren. Also irgendwie hat es ja funktioniert. Dass das dann viele erstmal falsch aufgenommen haben und andere Gründe da gesucht haben als die eigentlichen Gründe. Ja gut, das dann entweder hat da einer schlecht recherchiert oder einfach gerade Bock gehabt, 260 Kilometer dabei zuzugucken, wie die durch den Regen fahren und fand das jetzt scheiße. Aber wenn man sich mal kurz die Sachen durchliest oder von Fahrern sich da eine Stimme einholt, warum die letztendlich das Rennen nicht fahren, oder so fahren wollten, wie es geplant war, dann war das ja ziemlich eindeutig, meiner Meinung nach.
Ich finde trotzdem positiv. Die Außenwirkung, die am Ende des Tages zählt. Und die
das muss
scheiße
nicht
gelaufen.
Sein, das sagst du jetzt auch wieder.
Find
weißt
ich
du?
Gar nicht.
Ich finde es auch total positiv, dass es endlich mal geklappt hat, dass sie was wollten und dass es dann auch so umgesetzt wurde.
Ey Basti, Mann, ich war vor ein paar Monaten in Polen und habe mit dafür gesorgt, dass so eine beschissene Etappe durch Krater nicht stattfinden. Ja, das
gut,
ist
aber wer hat das Rennen
nein.
in Polen mit?
Nein, aber ist auf meine Initiative passiert. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich so dastehe, als wenn ich irgendwie gegen
wieso?
Die Fahrer
geht doch nicht
kein Recht unterstützen will. Aber das ist halt, aber was mich kotzt es einfach an, dass man nicht in der Lage ist, das irgendwie alles richtig zu kommunizieren und da als Einheit dann dazustehen, weil letztendlich standen sie nicht als Einheit da. Und mir geht es darum, wie die Fahrer dann dastehen, wie sie in Union dastehen und wie es allgemein dann aufgenommen wird. Und es ist nämlich nicht positiv, dass ein Bradley Wiggins solche Sachen sagt. Es ist auch nicht positiv, dass Rolf Alltag solche Sachen sagt im Fernsehen.
Genau, weil das finde ich auch. Man sollte, wenn dann so eine Entscheidung gefällt worden ist und die grundsätzlich positiv ist, sollte man da auch hinterstehen. Weil ich finde, es hat einfach fast niemand verloren bei der Sache. Erst wenn man so ein Problem draus macht.
Aber das Problem, das glaube ich in Zukunft wird das gegen die Fahrer eventuell genutzt. So, und das ist halt auch.
Ja, wird ja sowieso alles jetzt gegen die Fahrer benutzt.
Genau.
Und gegen die Teams auch.
Ja.
Der Wenji oder wie?
Wenji, ja.
Der will ja jetzt auch. Wen will er verklagen?
Jumbo Visma
und. Ach so, Jumbo Visma
wie immer.
Und noch.
EF, ja, die zwei
belangen.
Teams, die ausgestiegen
Stimmt.
sind.
Ja. Er will jetzt das, irgendwie habe ich gelesen, er will sich jetzt das Recht vorbehalten, die nächstes Jahr nicht mehr einzuladen.
Ja, das wird spannend.
UCI.
Ich behaupte, dass er nicht durchkommt damit, aber.
Ja, natürlich kommt er damit nicht durch. Also das wäre echt ein Witz, wenn das geht, dann hast du ein ganz anderes Problem, weil dann klagt nämlich Jumbo Visma und ich glaube, die haben eventuell ein bisschen mehr finanzielle Mittel als die UCI zur Verfügung, um
ich bin gespannt.
Den Case zu gewinnen.
Hinten im Besenwagen sitzt heute übrigens auch Clark. Als vorbildlicher deutscher Selbstständiger bin ich gefühlt eher überversichert und fühle mich deshalb sicher. Vielleicht geht's euch aber ähnlich und ihr habt auch einen fetten Ordner voller Verträge zu Hause, aber eigentlich keinen Plan, was da genau drin ist und ob es eventuell auch schlauer ginge. Clark macht den Überblick einfach. Denn endlich kannst du das ganze Chaos auf deinem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und dann beginnt die Welt der Übersichtlichkeit. Clark gibt dir digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern kannst und wo du vielleicht sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherungen für dich die passenden Verträge aus. Und wenn du mal Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es natürlich die Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat zu deiner Beratung. Das Ganze auch ohne Wartezeit. Einfach mit dem Gutscheincode BESENWAGEN in der App oder auf der Website clark.de oder AT für unsere österreichischen Hörer registrieren, mindestens 2 Versicherungen eintragen und Clark spendiert euch 30 Euro bei Amazon. 15, wenn du nur eine einträgst. Ihr müsst also gar nichts abschließen und könnt schauen, ob Clark hilfreich für euch ist. Für wen das jetzt schon zu kompliziert war, für den gibt es das Ganze nochmal in den Shownotes. Und ganz ehrlich, Versicherungen sind das Einzige, das ich bisher noch nicht über mein Handy regeln konnte. Wie groß schätzt ihr die Chancen ein, dass entweder Roglic oder Carapaz die Vuelta gewinnen oder jemand anders?
Du, ganz ehrlich, ich habe von der Vuelta habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Ich kann dazu nichts sagen.
Gut, egal. Es stehen auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Chancen, dass Roglic oder Carapaz gewinnen. Und wenn das passiert, haben dieses Jahr die 3 Grand Tours alle italienische Rimbrake-Bikes gewonnen. Und das ist der wissenschaftliche Beweis dafür, dass Disc Brakes scheiße sind für Grand Tours.
Ja.
Ja.
Warten wir es mal ab. Wenn Roglic gewinnen sollte, haben auch 3 verschiedene italienische Rimbrake-Bikes gewonnen.
Eigentlich auch klar, weil, Basti, wer bremst, verliert. Und die bremsen halt ziemlich gut, aber gewinnen tust du nicht, indem du bremst.
Schließen wir unsere Dreierkonversation ab und fahren rüber zu unserem Gast. Wir sind jetzt gerade mit dem Besenwagen nach Österreich gefahren, zu Hermann Pernsteiner, dem 10. des Giro d'Italia dieses Jahr. Hallo Hermann, danke, dass du so spontan und so kurz nach der Rundfahrt Zeit hast für uns.
Ja, hallo.
Ich denke immer, man ist völlig im Eimer. Wie geht's dir jetzt?
Ja, natürlich. Ja. Langsam kommt jetzt die Müdigkeit. Also gestern habe ich mich eigentlich noch gut gefühlt, aber ich glaube, da hat der Körper noch nicht so recht gewusst, dass jetzt vorbei ist. Aber ja, heute jetzt schon langsam kommt es jetzt.
Hermann Pernsteiner, wer ihn nicht kennt, Bahrain McLaren. Und wie schon gesagt, dieses Jahr 10. beim Giro geworden. Aber Hermann war ursprünglich mal, bis vor relativ kurzem noch, Mountainbiker. Marathon-Mountainbiker hauptamtlich.
Ja, genau, also das ist richtig. Also ich bin bis 2016 am Mountainbike gefahren und habe dann die Chance bekommen, für Continental-Team die Österreich-Rundfahrt zu fahren. Und bin dann eigentlich gleich auf Anhieb, glaube ich, 7. geworden. Und dann hat sich das so weiterentwickelt und dann ja schon 2 Jahre später eigentlich, 2018, habe ich dann meinen ersten World Tour Vertrag gekriegt bei Bahrain Merida. Das war natürlich eine riesen Überraschung und ja, ist eigentlich ja fast ein bisschen surreal gewesen und ja, richtiger ein Traum eigentlich in die Erfüllung gegangen.
Auf wessen Mist ist das eigentlich gewachsen mit Straßenradsport bei dir? Bist du selber auf die Idee gekommen, du könntest eventuell schnell einen Berg hochfahren, weil du sehr leicht bist, oder hat dir jemand anderes da auf die Sprünge geholfen?
Also genau, also ich bin selbst eigentlich auf die Idee gekommen, also ich mir denke, bergauf bin ich immer recht schnell und vielleicht sollte ich mal ein paar Straßenrennen probieren und dann bin ich in Österreich mal die Bergmeisterschaft gefahren und da bin ich eigentlich auf Anhieb dann Zweiter geworden. Und durch das hat sich das dann so entwickelt, da sind dann die Continental-Teams auf mich aufmerksam geworden. Und ja, es hat mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Und natürlich hätte ich mir da damals nie gedacht, dass ich in der World Tour fahre. Also, das ist schon lässig, ja.
Wie kam der Sprung zustande? Also, ich meine, du hattest ja schon ansprechende Ergebnisse, warst da aber ja eigentlich schon ein bisschen älter. Also, du warst ja schon über 25, glaube ich, als du dann im KT-Bereich gestartet hast und bist dann aber auch bei der Österreich-Rundfahrt natürlich immer vorne mit dabei gewesen, die auch immer gut besetzt ist. Aber wie kam der Schritt oder was hast du dafür? Dann hast du nochmal irgendwie ein bisschen mit einem Agenten zusammengekommen oder kamen Teams auf dich zu? Wie ist das passiert?
Naja, eigentlich gar nicht. Also Agenten habe ich gar keinen gehabt. Also die Teams sind eigentlich auf mich zukommen. Ich weiß noch ganz genau. Also wie das erste Mal der Brent Copeland bei mir angerufen hat, das war, glaube ich, nachdem ich die Aserbaidschan-Rundfahrt gewonnen habe, war ich auf Trainingslager und so das Telefon geläutet, das weiß ich noch ganz genau. Und dann hat sich eben der Teamchef Bahrain Merida bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob ich mir eigentlich vorstellen kann, dass ich ganz auf die Straße wechsle. Und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Und dann haben sie mich zu einem Performance-Test nach Italien eingeladen. Und ich habe den Test dann gemacht und kann mich erinnern, am Abend eigentlich dann nach dem Test schon, wie ich wieder gerade zu Hause gekommen bin, haben sie mir schon ein Vertragsangebot geschickt. Also
okay. Es war,
ist alles richtig schnell gegangen.
Das klingt gut. Ja, ey, erst nur mal so ein paar allgemeine Sachen. Wo in Österreich wohnst du eigentlich?
Also ich wohne im Osten von Österreich, das ist zwischen Wien und Graz. Mhm. Ich sage mal, das ist jetzt so eine hügelige Region im Voralpenbereich, für mich eigentlich perfekt zum Trainieren, sage ich mal. Also im Winter, wenn es eher in die Berge ein bisschen kälter ist, habe ich das Flachland im Burgenland Richtung Burgenland-Ungarn und ich habe aber gleich auch die Berge vor mir, wo ich 40 Minuten Anstiege trainieren kann, vorher ein bisschen Richtung Westen. Also es ist eigentlich das perfekte Trainingsgebiet, sage ich jetzt mal. Das ist echt für mich, könnte mir nichts Besseres vorstellen.
Ich habe jetzt heute noch kurz mit, ja, du kennst ja bestimmt meinen Kollegen Thorsten Walter, oder?
Ja, sicher.
Ja, über den habe ich ja quasi auch deine Nummer, deinen Kontakt bekommen. Und heute habe ich noch kurz mit dem Daniel Geismeier geschrieben auch, weil ich mir natürlich irgendwie ein paar Infos noch einholen wollte. Und der meinte auch, ihr habt noch super viel Kontakt. Also das ist halt einer deiner Freunde aus der Mountainbike-Karriere noch. Und jetzt würde ich sagen, genau. Also Österreichs bester Mountainbike-Marathonfahrer.
Genau, ja.
Und ja, der meinte so, ich soll dich auf jeden Fall mal nach, ich würde gerne erstmal so ein bisschen in die Mountainbike-Schiene noch fragen, bevor wir zu den Straßensachen kommen. Ich soll dich mal zu eurem Trip nach Brasilien fragen. Das wär eine gute Geschichte.
Ja, das ist wirklich, also es war ein richtiges Abenteuer. Also wir sind zu dem Rennen eben eingeladen worden, sind aber ohne Betreuer irgendwas, haben uns in Wien ins Flugzeug gesetzt und sind rüber. Flogen. Dann, ich glaube, der Trip hat 2 Tage gedauert, bis wir einmal am Rennort waren. Und dann haben wir also erst einmal alles selbst organisieren müssen, damit wir Material dort kriegen. Die Räder sind verspätet gekommen und das hat aber dann alles funktioniert bis zum Prolog. Und ja, das Rennen war unglaublich hart. Also heute kann man das gar nicht mehr so vorstellen. Ich kann mich erinnern, die Königsetappe des ist irgendwo durch den Dschungel gegangen und durch die Wüste, mit, das ist, glaube fast eine einstündige Schiebepassage. Und der Daniel ist auf die Idee gekommen, dass er halt noch so 30 Minuten vom Rennen attackiert und wir sind dann weggefahren und sind 6,5 Stunden für 7 Stunden alleine auf der Flucht gewesen. Das war wie so zu zweiter Trainingsausfahrt, aber es war ein riesiges Abenteuer und wir haben dann bis 2 Tage vorm Schluss das Führungstrikot gehabt. Leider ist dann an einem Tag alles schief gegangen, also wir haben Platten gehabt und dann so 10 Kilometer vom Ziel hat sich der Dani dann auf dem Hinterrad aufgehängt und ist richtig schwer gestürzt. Zum Glück ist ihm eigentlich nicht viel passiert und wir sind wieder gesund nach Hause geflogen, aber das war schon ein richtiges Abenteuer und ich werde schon zu ihm gesagt, also heuer, wie wir auf Höhentraining war mit ihm, mit Dani, sowas müssten wir eigentlich wieder mal machen, weil das sind dann eigentlich die Sachen, die man nie vergisst.
Ja, krass, ich krieg da ja relativ viel mit über den Thorsten aus dem Mountainbike-Bereich und deswegen interessiert mich das auch so, weil du jetzt ja den Wechsel zur Straße echt ganz komplett vollzogen hast und halt beide Welten krass kennst. So Mountainbike-Marathon kannst du halt auf Weltklasse-Niveau fahren, ich glaube auch Cross-Country und trotzdem eigentlich so Selbstversorger sein, ne? Also alles Bikes selbst organisieren, vielleicht hast du irgendwie einen guten Sponsor, wo du dir noch einen Mechaniker leisten kannst, aber das ist ja schon eine ganz andere Welt.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, also bei Zeturin VD damals, wo ich gefahren bin, es war zwar im kleinen Bereich, aber das war schon richtig gut, also richtig professionell. Also wir haben wirklich, wenn wir jetzt zu den wichtigen Rennen und so gefahren sind, haben wir ein richtig professionelles Umfeld gehabt. Also das ist eigentlich zum Vergleichen mit auf der Straße. Wir haben Koch mitgehabt, wir haben Physio mitgehabt, Mechaniker, also das war perfekt. Perfekt organisiert immer. Natürlich muss man sich als Mountainbiker oft um Transfers, Zimmer buchen und so, also um viel mehr kümmern. Auf der Straße, da wird dann, sage ich mal, wirklich alles abgenommen, also vom Flug angefangen. Man fährt eigentlich nur am Flughafen und alles andere ist organisiert und man braucht sich um nichts kümmern. Ich kann mich erinnern, mein erstes Jahr, wie Flash Wallon, wie ich nach Belgien geflogen bin und so, da war ich dann eine Woche dort. Und zwischen die Rennen, zwischen, ich glaube, das war Brabant und Flash Wallon, das war ich gar nicht gewohnt, dass ich da über die Woche nichts machen muss. Normal habe ich immer mein Rad hergerichtet und so. Da war mir eigentlich dann ziemlich langweilig, weil zwischen die Rennen so brutal viel Training war dann auch nicht. Das war echt so eine ungewohnte Situation, dass man eigentlich nichts zum Tun hat, außer am Rad zu sitzen und ja, zum Trainieren. Und der Rest wird dann alles abgenommen. Also am Anfang war das schon richtig ungewohnt. Mittlerweile bin ich schon, sage ich mal, verwöhnt und ist das fast ein bisschen selbstverständlich. Aber wenn ich zurückdenke, ist das eigentlich ja ein richtiger Luxus, den was ich jetzt habe, sage ich mal.
Aber ist dir dieser Sprung von dem Mountainbike auf das Straßenrad, so gerade das Bewegen im Feld, ist dir das schwer gefallen oder fiel dir das relativ schnell einfach? Also ich meine, Mountainbike ist ja dann doch, klar, du hast den Kampf gerade beim Cross-Country am Anfang so ein bisschen mit den Positionskämpfen, aber Marathon ist ja dann auch schon ein bisschen gesitterter, oder? Also das ist ja
genau.
ruhig, also nicht ganz so viel Kampf und auf der Straße, jetzt auch gerade so beim Giro, fährst oft durch schmale Orte und hast viele Ecken und Kanten drin. Ging das gut oder hast du auch deine Zeit gebraucht, um dich da reinzufinden?
Natürlich, das ist schon ein Punkt, also wo ich meine Zeit braucht habe. Und ich denke, bei den Sachen bin ich immer noch nicht der Beste. Da kann ich immer noch sehr viel lernen. Darum denke ich auch, dass mir gerade dreiwöchige Rundfahrten ziemlich liegen, weil nach einer Woche meistens die anderen alle schon müde werden. Und es für mich einfach viel einfacher ist, dass ich mich behaupte. Ich glaube, meine Stärke liegt einfach darin, dass ich wirklich in einer dreiwöchigen Rundfahrt konstant bleibe, wenn nichts passiert. Und darum ist es für mich immer nach dem dritten, vierten Tag vielleicht eigentlich, dass ich jetzt den Anstieg vorne reinfahre oder so. Weil gerade am ersten Tag oder die ersten Tage, wenn alle frisch sind, ist natürlich immer ja richtig ein brutaler Kampf und so. Aber mittlerweile funktioniert das recht gut. Also man braucht natürlich die Teamkollegen, auf die man sich verlassen kann, die einen vorne reinbringen. Und ich denke, in dem Bereich habe ich mich weiterentwickelt. Aber natürlich braucht es seine Zeit. Also im ersten Jahr habe ich da schon natürlich Probleme gehabt, vor allem richtig so mit Ellbogen fahren und so. Das war ich überhaupt nicht gewohnt. Und dann wird doch relativ viel geschimpft auch, sage ich, oder geflucht, sage ich mal. Wie jetzt, also das war ich überhaupt nicht gewohnt. Also die Schimpfereien und so im Feld. Aber ja, mittlerweile bin ich das alles gewohnt. Und kann mit dem gut leben, also wenn der Krieg herrscht, bevor es irgendwo in einen Anstieg reingeht.
Selbe Frage eigentlich, nur jetzt auf die Leistung bezogen. So, du kommst, als du weißt, du bist ein ganz guter Bergfahrer, ich glaube, du bist ungefähr so groß wie ich, aber wahrscheinlich 10 Kilo leichter. Bei Wikipedia und Pro Cycling Stats bist du mit 65 Kilo angegeben, was garantiert gelogen ist.
Das ist falsch. Ich habe keine Ahnung, wer das irgendwann mal reingeschrieben hat. Das ist steht überall drinnen, aber es ist umgekehrt. Ich bin 55 bis 56 Kilo. Also die haben sich dann 10 Kilo vertan.
Ja, okay. Und jetzt weißt du kommst ganz gut einen Berg hoch und bist dann da das erste Mal in den, sag ich mal, größeren Rennen mit den guten Bergfahrern unterwegs. Warst du da jetzt mal, abgesehen vom Positionskampf vorher, gleich auf einem Niveau mit denen? Oder ist das jetzt auch erst so mit den 2 Jahren gekommen?
Natürlich habe ich mich leistungsmäßig jetzt schon ziemlich weit entwickelt, letzten Jahre. Ich kann mich erinnern, meine erste Welt-Rundfahrt, also ich glaube, das war mein zweites Rennen überhaupt, haben sie mich gleich zur Baskenland-Rundfahrt geschickt und das ist, sage ich mal, für die einwöchigen Rundfahrten so ziemliches Härtere. Da habe ich natürlich am Anfang geschaut, wie die Berge eigentlich hochfliegen, aber ich denke, ich habe mich damals schon relativ gut eigentlich behauptet und die Werte waren nie so schlecht.
Staufi, du wolltest was wissen eben.
Ja, ich wollte nur mal fragen, wie sich so das Training geändert hat jetzt. Hast du das irgendwie noch trainiert, so ein bisschen spritziger zu werden für Positionskämpfe oder hat sich ja gar nicht so viel geändert, außer dass sich das Fahrrad verändert hat.
Durch das, dass ich eher vom Marathon-Bereich komme, hat sich vom Training jetzt gar nicht so viel geändert. Sage ich mal sicher, an der Spritzigkeit habe ich natürlich die letzten Jahre auch schon gearbeitet, gerade Attacken und so mitgehen. Und gerade diesen Winter, also jetzt, ich habe jetzt von unserem Team, der David Bailey, das ist jetzt seit einem Jahr jetzt mein Trainer bei Bahrain Merida. Das ist wirklich ein sehr guter Mann und mit dem habe ich doch auch an dem Bereich gearbeitet, weil er gemeint hat, dass mir das gerade das noch ein bisschen fehlt, dass ich ein bisschen spritziger werde, damit ich die Attacken mitgehen kann und so. Und ich denke doch, in dem Bereich habe ich mich auch über den Winter stark verbessert. Das habe ich schon am Anfang vom Jahr eigentlich gemerkt, dass ich bei der Tour d'Ananda eigentlich da vorne mitfahren habe können und dort unter die Top 10 gefahren bin, was mir eigentlich vorher eigentlich, denke ich, nicht so gelegen ist, weil d'Ananda haben wir eher die kurzen Anstiege mit Villanga Hill und so Rampen und da habe ich schon gemerkt, dass ich mich da verbessert habe. Natürlich ist die Saison dann ein bisschen komisch klein, sage ich mal, wenn man jetzt nicht so einen Vergleich hat, aber auch im Giro habe ich dann gesehen, gerade auch in der ersten Woche und so, wenn die anderen auch attackieren, dass ich da mir viel leichter eigentlich tue, dass ich die Attacken mitgehe.
Ja, das Ganze ist in dem resultiert, dass du jetzt Zehnter der Gesamtwertung beim Giro geworden bist. Leider nicht mal bester Österreicher, weil herzlichen Glückwunsch, Patrick Konrad ist auch echt stabil gefahren und genau. Hat für Bora da verwandelt, aber auch fast eine Etappe gewonnen, einmal Zweiter, glaube ich, ne?
Genau, ja, genau.
Ja, kommen wir doch mal zu dem Giro. Wir haben eben, bevor wir dich kontaktiert haben, haben wir schon quasi so ein Race-Recap gemacht vom Giro und wir waren alle sehr begeistert, super geile Rundfahrt gewesen. Was bleibt dir denn am meisten in Erinnerung? An was erinnerst du dich so als erstes?
Puh, als erstes, sage ich mal, sind eigentlich so Etappen wie die Cesenatico-Etappe, wo man, weiß nicht, 6 Stunden im Regen fährt bei 8 Grad und dann 20 Kilometer vom Ziel noch einen Defekt hat. Also das bleibt mir sicher in Erinnerung. Aber es ist jetzt ein bisschen sarkastisch gemeint. Es war natürlich, es sind so viele Erinnerungen an dem Giro. Der Start schon in Sizilien mit der Ätna-Etappe. Dann, was meine Erinnerung bleibt, ist sicher die Seitenwind-Etappe, wo, glaube ich, weiß nicht, über 50 km/h Schnitt war. Also das sind Etappen, wo ich besonders leide. Also die ist mir in Erinnerung. Und dann natürlich auch die Bergetappen. Also gerade so die Etappe, wo ich Zweiter geworden bin, schmerzt ein bisschen, weil ich wirklich die Etappe gerne gewonnen hätte. Und ich denke, ich hätte es fast auf die Beine gehabt, habe ihn noch Kanada ein bisschen unterschätzt. Und dann natürlich auch die Stelvio-Etappe. Also das ist sicher, ich denke, solche Etappen hat man in keiner anderen großen Rundfahrt, aber sieht man nicht bei einer Tour de France oder bei einer Vuelta, wo wirklich der Kampf Mann gegen Mann und das Feld aufgesplittert ist in Zweier- und Dreiergruppen. Also das sind sicher so Etappen, die an ewig in Erinnerung bleiben werden.
Bist du den Giro als so Backup-Plan gegangen oder war es eher so ein Zufallsprodukt, dass du neben Pello Bilbao, der wahrscheinlich euer Kapitän war von Anfang an,
da auch? Also der Giro war eigentlich schon vom Anfang vom Jahr, war es, sag ich jetzt mal, das Ziel, auch wenn im Mai gewesen wäre. Bin eigentlich immer so als im Mai, also ich wäre schon im Mai so als, sag ich mal, ja, Backup-Plan gewesen. Und ich habe jetzt auch also bei der jetzigen Ausgabe im Herbst, wo ich eigentlich vom Team, ich habe jetzt nicht wirklich die hundertprozentigen Helferaufgaben gehabt. Also bin immer so ein bisschen ein geschützter Fahrer gewesen. Natürlich habe ich im BO unterstützt, aber ich habe jetzt nie so die Aufgaben gehabt, dass ich Flaschen hole oder so. Also ich war immer ein bisschen unter den Schutz, falls wirklich irgendwas schief geht mit Beo, damit ich eben noch da bin. Also, und es war natürlich der Giro, war das Highlight vom Jahr. Auf das habe ich hintrainiert, ganzes Jahr. Und dass es dann so gut geklappt hat, ist natürlich perfekt. Und stellt mich auch zufrieden, wenn man für ein Ziel ganzes Jahr arbeitet und es wirklich die Saison dann durch Corona speziell im Giro ausgerichtet gewesen, mit Höhentraining und allem. Also gerade Tirren und so bin ich aus dem Höhentraining gekommen. Also die Rennen waren eigentlich alle untergeordnet im Giro und ist natürlich schön, wenn es dann aufgeht.
Was soll ich sagen? Genau, nochmal auf die letztjährige Vuelta kurz zurück, habe ich vorhin vergessen zu fragen. Und du hast jetzt diese 50 km/h-Etappe schon angesprochen, so Seitenwind und solche Etappen sind natürlich die Hölle für dich. Erzähl doch mal von dieser Vuelta-Etappe, die hat, glaube ich, Gilbert gewonnen, ne? Und es ist eine Rückenwind-Etappe gewesen oder so und da hast du da so ein bisschen die Gesamtwertung verloren.
Ja, genau, also war Etappe 17, kann mich noch ganz genau erinnern. Also das hat natürlich sehr geschmerzt, sage ich mal, weil ich war bei der Vuelta-Folge ja echt super in Form. Ich denke, ich war sicher am gleichen Niveau wie beim Giro heuer und habe auf der einen Etappe, da glaube ich, 20 Minuten oder was verloren. Das war richtig chaotisch. Bei Kilometer 0 sind die Windstaffeln aufgegangen und ich sage mal, Seitenwind ist für mich natürlich brutal schwierig. Also natürlich, dann war die Etappe noch nach dem Ruhetag, da sind alle noch mehr ausgeruht gewesen. Und das ist von Anfang an richtig abgegangen. Und ich bin eigentlich lange gut dabei gewesen und dann eigentlich bei Kilometer 100 kann ich mich erinnern. Bevor es eigentlich in den Rückenwind reingegangen ist, war eine kurze Abfahrt. Und da hat es dann das Feld auseinandergerissen und dann habe ich eigentlich in Anschluss an die Gruppe um Roglic da verloren. Also am Anfang hätte ich das eigentlich sehr gut gemeistert gehabt. Und dann habe ich eigentlich auf 100 Kilometer 20 Minuten verloren und war natürlich zu dem Zeitpunkt extrem bitter, aber ja, also ich denke, ich habe das auch gerade voriges Jahr dann gut weggesteckt, bin dann die letzten Etappen noch richtig stark gefahren und aber der letzten Bergankunft dann mit Valverde und Maika auf Platz 2 bis 4 ins Ziel kommen, also ich denke, den Tag werde ich zwar nie vergessen, aber es ist einfach passiert und ich denke, ich habe sicher auch daraus gelernt. Also natürlich werde ich nie der Spezialist für Seitenwind werden, aber ich denke, wenn ich die richtigen Teamkollegen an der Seite habe, die mich da ein bisschen beschützen und so, kann ich auch bei Seitenwind sehr gut bestehen. Also gerade brauche ich aber ein paar solche Etappen, so Fahrer wie, weiß ich nicht, Heinrich Hausler oder so, die was das einfach perfekt beherrschen, die was mich da ein bisschen beschützen und dann kann ich sowas sehr gut meistern.
Ja, ich wollte es gerade sagen, der ist zumindest in dem Jahr auch mit dir die Vuelta gefahren.
Ja,
der
genau.
Jetzt
genau.
Beim Giro, da hast du doch schon, bei so Etappen hast du bestimmt so jemanden, der die ganze Zeit bei dir bleiben soll, oder?
Ja, genau. Also es ist für ein Peon, für mich ist eigentlich jeden Tag abgestellt worden, der was eben immer auf dich schaut, der was einfach, wenn du einmal pinkeln oder so stehen bleiben musst, der was dann einfach die wieder zum Feld hinbringt und so. Also das ist schon immer perfekt organisiert und ich denke, also als Gesamtwertungsfahrer muss man einfach immer schauen, dass man immer Körner spart. Das ist einfach so, also weil gerade in der letzten Woche ist dann alles noch nötig und nein, aber wir haben echt, ich denke aber beim Giro jetzt ein echt ein starkes Team gehabt. Also wir haben 8 Fahrer ins Ziel gebracht. Das ist nicht jedem Team gelungen und gerade auf der Stelvio-Etappe hat man unsere Stärke gesehen. Also wir waren das einzige Team, was mit 8 Fahrern unten ins Stelvio reingefahren ist. Also das war schon, das hat mich selbst auch ein bisschen stolz dann gemacht, also dass wir so ein starkes Team gehabt haben, was eigentlich vorher keiner erwartet hat. Also.
Ja, hat sich eigentlich für dich großartig was verändert mit dem neuen Teammanager Rod Ellingworth?
Ja, natürlich. Also er hat sehr viele neue Aspekte ins Team gebracht. Also früher war ein bisschen mehr so der italienische Style, sage ich mal, im Team. Und gerade er hat eben das schon ordentlich hinterlassen, durch das er für Ineos damals Sky gekommen ist. Also es ist den britischen Aspekt, also es wird wirklich viel mehr auf Details geachtet. Es gibt eigentlich für alles Protokolle, also von den Masseuren angefangen und so, über die Rennernährung. Es werden die Daten, also von der Früh vom Aufstehen, also die Betreuer beklagen sich manchmal ein bisschen, aber es werden eigentlich von früh vom Aufstehen an bis zum Abend werden für die Fahrer Daten gesammelt und die dann analysiert, also um etwaige Erkenntnisse für die Zukunft halt zum kriegen und sich stetig weiterzuentwickeln. Und er war ja beim Giro dabei und ihm ist wirklich sehr wichtig, also dass ihm die Fahrer noch die Etappen immer Feedback und so geben, also was verbessert werden kann, wo man jetzt noch Chancen sieht und so. Also es ist wirklich sehr interessant, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also er schaut auf alle Details und versucht sie immer da weiterzuentwickeln.
Was mir mal sehen würde, also ist es spitz für dich irgendwie nochmal eine Rolle, aufs Mountainbike zurückzugehen, sei es für eine Marathon-WM oder ist es einfach komplett nur noch Straße jetzt bis zum Ende der Karriere? Ich meine, so alt bist du jetzt ja noch nicht. Also hast du noch
ja, ich sage jetzt einmal, ich will sicher noch einige Jahre jetzt auf der Straße verbringen haben. Ich denke, ich bin auf der Straße noch relativ ein junger Fahrer. Gerade Rod Ellingworth hat jetzt gesagt, man kann nie eigentlich jetzt nicht als 30-jährigen Straßenfahrer sehen. Also eher so als, ja, er vergleicht mehr so mit einem 25-jährigen Fahrer, der was auf der Straße jetzt ist. Aber natürlich, also so Rennen wie Cape Epic und so, das will ich nach meiner Straßenkarriere auf jeden Fall mal fahren und vielleicht, wenn es passt, vorher noch mehr Weltmeisterschaft oder sowas. Ich muss einfach schauen, wie sich alles entwickelt, aber ja, ich denke, die nächsten Jahre hoffe ich schon, dass ich noch Zukunft auf der Straße jetzt habe.
Also hast du auch noch einen Vertrag nächstes Jahr bei Roy McLaren?
Also ich habe für nächstes Jahr einen Vertrag, also ich darf jetzt noch nicht sagen, was genau, aber ja, es ist
Ich habe geguckt, da steht nämlich noch nichts drin bei Pro Cycling Stats.
Ich kann nur sagen, es ist keine große Veränderung. Also.
Okay. Ja, nach der Platzierung jetzt dachte ich mir schon, das sollte auf jeden Fall funktionieren, dass du nicht auf der Straße stehst. Wie hast du den Streik erlebt? Wir haben eben schon wutentbrannt darüber diskutiert. Wie war das für dich? Was ist da vorgefallen?
Ja, ich war im ersten Moment selbst eigentlich überrascht. Also wir haben nur über den CPA-Chat haben wir mitgekriegt, dass in der Früh, wie wir zur Etappe gefahren sind, das war ja um 5.40 Uhr, glaube ich, sind wir aufgestanden, in den Bus rein und dann mal 2 Stunden Transfer. Und dann haben wir nur mitgekriegt, dass einige Teams halt streiken wollen. Und dann sind wir eben zum Start gekommen, zum Einschreiben und wollten sie eigentlich an den Start stellen. Und dann ist aber eigentlich, sind alle unterm Zelt gestanden, geregnet hat. Und haben halt die Fahrer so aufgemuntert mitzumachen, dass halt jetzt nicht gestartet wird. Man diskutiert es bei uns im Team auch schon worden, vorher drüber, so beim Abendessen und so, dass jetzt eigentlich ja ein bisschen unsinnig ist, sage ich mal, in der dritten Woche von der Rundfahrt, wo man jeden Tag 200 Kilometer hat und 5000 Höhenmeter, dann eine flache Etappe mit Neutralisation 270 Kilometer zum Fahren, was die Sinnhaftigkeit dahinter ist. Ja, nur damit man sagen kann, es ist eine ganz harte Rundfahrt oder so, keine Ahnung. Also, ja,
ja, das glaube ich quasi so auch schon.
Ist, für die Zuseher ist jetzt auch nicht unbedingt das Spannendste. Also, das wäre eine Etappe wahrscheinlich geworden, wo erstens einmal keiner so recht in die Gruppe hätte gehen wollen und wahrscheinlich dann die letzten 20 Kilometer dann die Sprinterteams vorne gefahren wären. Also, ja, und natürlich, das Wetter war dann richtig schlecht und es ist dann für uns, also ich war dann eigentlich ja gar nicht so unglücklich drüber, ich wäre die Etappe schon gefahren, aber bei dem schlechten Wetter und so ist, denke ich, gerade in der dritten Woche auch fürs Immunsystem und so richtig brutal, wenn man dann, weiß ich nicht, 6,5, 7 Stunden so im Regen dahin rollt. Also muss nicht immer, ich sage mal, das ist nicht notwendig gewesen und im Nachhinein, denke ich, für mich war es jetzt gar nicht so schlecht. Natürlich muss man das Fahrer hinnehmen, wie es kommt.
Ja, was mich auch mal das interessieren würde, wir hatten, wie gesagt, wie Basti gerade schon angedeutet hat, vorhin auch eine hitzige Debatte, war es nicht, also jeder hat irgendwie seine Meinung präsentiert. Wie hat denn das Team reagiert? Also, man hat ja im Nachhinein von Roger Allingworth auch gehört, dass er gesagt hat, er hätte es gut gefunden, wenn man die Etappe gefahren wäre, weil es natürlich auch zum Beispiel Pello Bilbao entgegengekommen wäre, die anderen Fahrer wären weiter ermüdet, am nächsten Tag war die nächste Bergankunft. Wie war so das Feedback innerhalb des Teams? Hat man das nachvollziehen können, dass ihr da irgendwie dann nicht fahren wolltet? Oder ja?
Ja, natürlich. Also wir haben im Team dann eigentlich nachher über die Etappe gar nicht mehr so viel gesprochen. Also es war einfach die Situation so. Natürlich wäre es vielleicht auch für mich als Fahrer, wenn die anderen mehr müde sind, kommt mir das ein bisschen mehr zugute. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf reagiert habe, wenn ich 6 Stunden im Regen fahre. Also es hat der Teamchef, der Rod, dann mit uns nicht viel über die Etappe gesprochen. Gerade Beo kommt da von der Tour de France und so. Also vielleicht war es gar nicht so schlecht für ihn, dass die Etappe ja ein bisschen kürzer war. Im Nachhinein ist schwer, das zum Analysieren. Aber ja, wir wären die Etappe gefahren. Für uns wäre es kein Problem gewesen. Jetzt sind wir es halt verkürzt gefahren. Ich denke, es war dann für alle gleich und somit... sicher für die Zuseher war es vielleicht schade, was an der Strecke gestanden sind, das kann ich auch verstehen. Aber im Nachhinein, ja, kann man es eh nicht mehr ändern.
Ja, kann ich nur hoffen, dass es in Zukunft irgendwie allgemein vielleicht auch mal anders geregelt wird im Sport, das gar nicht.
Genau, also angeht, vielleicht das, überlegen sich ja die Veranstalter mal über die Sinnhaftigkeit für solche Etappen. Also ich denke, man kann, so wie die Stelvio-Etappen, das ist auch spannend zum Zuschauen, das dauert auch 6 Stunden, so, aber da tut sich einfach was. Aber wenn da, weiß ich nicht, 7 Stunden oder was im Regen herumgeholt wird, denke ich, dass auch nicht viele Zuseher da vorm Fernseher sitzen bleiben und sich das ansehen. Also, ja.
Ja, das Problem ist halt echt, dass so die Tour steht so für sich selbst, ne, auch vom wie gefahren wird, dann die Vuelta und der Giro. Und der Giro kannst du eigentlich egal, was für eine Etappenlänge machen. Also bei der Tour sind ja in der Regel 6 oder 7 Stunden Etappen einfach auch langweilig. Also wenn die Tour die gleiche Etappe fahren würde wie der Giro, bin ich der Meinung, wäre das eine langweilige Etappe. Beim Giro ist irgendwie immer spektakulär.
Genau so ist es.
Wo andere Verhältnisse sind und von daher ist es das irgendwie auch schwer, diese Rundfahrt miteinander zu vergleichen. Ich glaube, bei der Tour gab es dieses Jahr nur eine Etappe über 200 Kilometer, der Rest war unter 200. Mhm. Und beim Giro ist es einfach so Standard, diese langen Kanten da reinzuhauen. Genau, ich hoffe auch, dass sich vielleicht in Zukunft ein bisschen was ändert, weil ich glaube, diese kürzeren Etappen würden im Giro auch ganz gut stehen und reicht ja vielleicht, so zwei epische Etappen da drin zu haben.
Genau so ist es, gerade auch, wenn man bei der Vuelta sieht. Also die kurzen Etappen sind richtig spannend. Da sitzt man, weiß ich nicht, 2,5, 3 Stunden vom Fernseher, da tut sich einfach was, weil immer Action ist. Also das, denke ich, ist für den Radsport nicht so schlecht.
Hey, was ich mich gefragt habe, ist es eigentlich möglich so, Paul, wir haben ja vorhin noch mal kurz über diese Polen-Rundfahrt geredet und so weiter und da ist es ja gang und gäbe bei diesen kleinen Polen-KT und PKT-Rundfahrten, dass sie immer noch mal so ein Crit einbauen auch. Ist es in der World Tour auch möglich?
Naja, die haben das so jetzt gemacht, wegen heute bei der Vuelta war, glaube ich, ein Rundkurs, wo sie zwei oder dreimal den gleichen Berg gefahren sind. War jetzt kein Crit, aber ein Rundkurs. Und ich fand das übrigens mit Sestrier, also diese Ausweichankunft oder Etappe, fand ich auch eigentlich ganz spannend. Also weil das ist für einen Zuschauer, glaube ich, ganz geil. Und am Fernsehen, ganz ehrlich, ist es manchmal auch egal, was das für ein Berg ist, weil Hauptsache, da passiert was. Weißt du? Das ist so, klar, ein Stelvio ist sieht geil aus, aber am Fernsehen finde ich es manchmal irrelevant, ob die da jetzt so irgendwie an Galibier hochfahren oder.
Ja, aber wäre doch tatsächlich irgendwie auch in so einer Grand Tour jetzt statt dieser 260 Kilometer Etappe Giro, wäre doch endwitzig, da ein richtig flaches Crit einzubauen für die Sprinter einfach mal.
Frag mal Hermann, wie er das sieht.
Nee, also ich finde so Kriterien sind, also gerade in Australien so haben wir das ja immer vor der Tour aneinander, also die sind richtig spannend zum Fahren. Natürlich steht man da Stunde voll drinnen, aber ich denke gerade für die Zuschauer ist das brutal spannend. Und wie du schon richtig gesagt hast, so Sestriere, das macht schon richtig Spaß als Fahrer. Also da sind überall die Fans an der Strecke, man kommt da dreimal da vorbei und auch für den Fahrer ist es angenehm, wenn man den Anstieg schon kennt, also da tut sich richtig was. Das war schon richtig eine coole Etappe in Sestriere, also das ist sicher für die Zukunft ein gutes Modell, sage ich jetzt.
Ich hätte nochmal gerne einen kleinen Einblick von dir zu Radsport Österreich. Ihr werdet ja grundsätzlich immer stärker, ne? Also so, wir hatten schon relativ früh bei uns im Podcast mal Percy sitzen, den auch mittlerweile schon zweimal. Jetzt gibt's da noch so einen Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, die fahren alle immer schneller, du jetzt auch noch. Das geht ja schon richtig gut vorwärts. Kommt das in Österreich an?
Ja, natürlich. Ich denke einfach, der Vorteil ist, dass wir uns da jetzt wirklich gegenseitig pushen. Also gerade so beim Giro, also der Patrick, der wohnt ja jetzt nicht allzu weit von mir entfernt und ich kenne ihn recht gut, auch trainiere auch öfters mit ihm. Und wenn man einfach zu zweit bei einer Grand Tour da vorne mitfährt, da denkt man sich schon, vor dem lasse ich mich jetzt nicht abhängen und man motiviert sich ja gegenseitig, so wie der Patrick. So der Patrick am letzten Tag bei der Sestriere-Etappe war ich mit ihm unterwegs und da hat er mich eigentlich immer motiviert, komm Hermann, heute fährst du in die Top 10 im GC und so. Und dann kämpft man eigentlich gemeinsam und kann auch so kleine Allianzen schließen, sage ich mal. Also das motiviert dann schon gegenseitig und ich denke, durch das wird man nur stärker, wenn man starke Landsmänner, sage ich mal, um einen hat und ja, wir sind auch Freunde, also wir bekriegen sie jetzt da nicht richtig, also richtig im Rennen und so, es ist immer besser, man hat Freunde als Feinde und es ist echt cool, dass die Österreicher zur Zeit so stark fahren.
Wie ist österreichische Medien, wie wird Radsport im Fernsehen übertragen? Gibt es auch Podcasts oder sowas?
Also ich denke, gerade jetzt beim Giro sind die Medien einmal aufmerksam geworden. Also wir waren jetzt eigentlich ein paar Mal, was ich gehört habe, so am Abend im Sport, in der Primetime. Und das ist eigentlich für den Radsport schon was Besonderes. Und auch die Zeitungen waren jetzt während Giro immer voll. Also ich denke, dass gerade der Radsport jetzt auch wieder einen Stellenwert gewinnt in Österreich natürlich.
Also österreichischen Besenwagen gibt es noch nicht?
Nee, österreichischen Besenwagen gibt es noch nicht. Aber vielleicht könnt ihr so einen Ableger machen für Österreich.
Ich bin dabei auf jeden Fall.
Wie lange braucht man, um den Dialekt zu lernen?
Das geht schnell.
Welchen Dialekt?
Eine Woche Innsbruck hat gereicht auf jeden Fall zur Weltmeisterschaft.
Ja, aber ich finde, da müssten wir aber auch immer in Wien, also ich bin dabei beim österreichischen Ableger vom Besenwagen, aber dann bitte in Wien. Also dann bräuchten wir so eine Dauerresidenz, am besten in einem schönen Hotel.
Ja, da steht ja noch so eine Folge aus auch.
Ja, altstadtnah und dann so ein schönen
Wiener. Ja, genau, im Hotel Sacher wär's gut so.
Genau, das hört sich gut an.
Boah, mich würde es trotzdem nochmal interessieren. Wir haben immer so ein Spiel. Wie ist das nochmal genau, Basti?
Bingo.
Genau, Fahrer-Bingo. Was war bis jetzt dein liebster Teamkollege? Oder mit wem verbringst du am liebsten Zeit im Radrennen? Und wen.
Jetzt auf der Straße oder Mountainbike?
Egal. Und wen hast du nicht so gerne in deiner Nähe?
Boah, der liebste Teamkollege, also der Heino Hausler, der ist immer für einen Scherz gut und mit dem verstehe ich mich eigentlich super. Das ist, ja, sag ich mal so, der, was auch immer Stimmung macht im Team. Das ist so der Liebste und ja, natürlich gibt es ungute Fahrer auch im Fahrerfeld, aber.
Also hast du jetzt keinen, der dich, wo du immer denkst, ey, was macht der denn jetzt hier schon? Warum ist denn der immer da, wo ich bin? Das hast du nicht.
Ah, solche Fahrer gibt es bei jedem Rennen, aber das ist bei jedem Rennen unterschiedlich.
Okay.
Ja, Heino hält dich schön aus dem Wind. Paul hatte vorhin eine Frage, die haben wir fast vergessen. Ich habe dir ja geschrieben und meinte so, ja, hier hast du nicht Lust auf Besenwagen. Ich weiß ja nicht, ob du den Podcast kennst. Und dann meintest du, ja, klar kenn ich den. Und Paul wollte wissen, woher oder wie das...
Genau, woher kennst du uns?
Boah, woher? Also ich denke, der Thorsten hat mir das erste Mal davon erzählt und hat gemeint, ah, da muss ich mal reinhören. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und ja, gerade oft, wenn ich im Flughafen oder so bin, ja, höre auf Podcasts und natürlich auch Besenwagen.
Sehr gut. Sehr gut. Thorsten, bester Mann.
Den versuche ich ja auch noch immer in irgendeinen so Mountainbike-Podcast rein zu vermitteln. Das ist irgendwann mal klar. Der hat auch richtig Geschichten einfach.
Gibt es eigentlich so, haben wir das, jetzt frage ich jeden Mountainbiker, ne? Oder hattest du irgendwelche so Vorbehalte oder Klischees gegenüber Straßenfahrern, bevor du dann zum ersten Teamtreffen gefahren bist, dachtest du jetzt so, okay, irgendwas machen die Straßenfahrer bestimmt ganz anders?
Boah, ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass die Straßenfahrer ein bisschen unentspannter sind als die Mountainbiker, aber ja, immer seriös und so, aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall, also dass sie fast mehr so auf Party und so aus sind als die Mountainbiker, also noch irgendwie gewaltig geirrt.
Ich glaube, da reicht bei dir auch im Team schon eine Person, um das ganze Image da in eine Richtung zu drehen.
Ich denke jetzt gerade so ans Milram-Team-Treffen.
Ja, genau. Genau, das spiegelt das eigentlich ganz gut wider. Ja. Wer die Folge noch nicht gehört hat, ich glaube, es war vor drei oder vier Folgen, nee, war mit André Greipel die Folge. Wer sich das nochmal anhören möchte, was beim Milram-Team-Treffen so abging,
an das was ich mich noch müssen wir auch nochmal genauer besprechen.
Ich dachte, hätten wir schon.
Hast du, ich meine, jetzt beim Giro hast du vielleicht nicht so viel davon mitbekommen. Was sagst denn du zu der, vielleicht zur Abschiedstournee von deinem Teamkollegen Mark Cavendish?
Ja, also ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, wie der Stand um ihn ist. Also ob er im Team bleibt, ob er nicht im Team bleibt, ob er weiterfährt oder nicht. Es wird wirklich wenig jetzt über das mitbekommen. Ich habe nur das Interview von ihm da gesehen, wo er ja, emotional worden ist, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe jetzt keine neuen Infos außer vom Team, wie der Stand um ihn ist. Also bin da selbst ein bisschen, ja, unwissend, sage ich jetzt einmal.
Ja, okay. Ja, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage so, was war jetzt so los mit ihm in den letzten Monaten? Aber vielleicht hast du da auch gar nicht so den Kontakt. Ich meine, ihr seid ganz andere Fahrertypen und dementsprechend wahrscheinlich immer in anderen Trainingslagern dieses Jahr gewesen.
Genau, das stimmt. Also ich bin im Markt wirklich nur einmal, sage ich mal, wirklich gesehen. Das war im Dezember-Trainingslager letztes Jahr, weil ich war dann in Australien, er war im Jena-Trainingscamp und Rennkalender habe ich auch ganz einen unterschiedlichen gehabt. Genau, und bei Tirreno Adriatico, weil er daneben gewohnt hat, also neben dem Startort, habe ich ihn auch mal kurz gesehen. Da ist er zusehen gewesen, aber sonst habe ich eigentlich mit ihm wirklich sehr wenig Kontakt. Also, genau.
Müssen wir ihn vielleicht nochmal fragen. Ne, Paul?
Ja, wir hatten Marc nämlich schon mal angefragt und er hat sogar gesagt, ja, ich habe Bock, wollte an sein Management weitergeben, aber bis jetzt kam da nichts mehr. Das wäre dann unser erster englischsprachiger Podcast. Ja, mal gucken, vielleicht wird das ja noch was.
Genau, ja.
Alrighty, dann vielen Dank in den Osten von Österreich.
Ja, ich sag danke, dass mir die Ehre habe, bei euch im Podcast zu sein.
Ja, gerne.
Du bist der Erste, der sagt, dass es eine Ehre war. Das ist auch, auch schön zu hören.
Nee, super geil, dass das echt so spontan auch geklappt hat. Freue ich mich sehr.
Was steht als nächstes an jetzt bei dir? Erholungsmäßig hast du noch irgendwas Besonderes vor? Ich meine, Urlaub wird jetzt nicht gehen. Setz dich wieder aufs Mountainbike jetzt für ein paar Wochen.
Ich war heute schon Mountainbike.
Okay.
Genau, also ich werde jetzt einfach nur ein paar Tage ein paar Mountainbike-Touren fahren, vielleicht ein, zweimal am Rennrad. Je nachdem, wie das Wetter ist, um einfach nicht vor 100 auf 0 im Körper runterzufahren, nur ein paar Tage ein bisschen trainieren und dann werde ich wirklich einmal so 2-3 Wochen das Rad auf die Seite stellen, vielleicht ein bisschen laufen gehen, ins Gym ein bisschen gehen, aber wirklich das Rad auf die Seite stellen. Australien werden wir nächstes Jahr eh nicht fahren, also ist jetzt nicht so der große Stress bei mir und ich denke, die Ziele sind dann eh für mich wieder eher so die großen Rundfahrten nächstes Jahr. Somit kann ich mich, denke ich, jetzt dann schon gut erholen. Bezüglich Urlaub muss ich schauen. ich wäre gern irgendwo ein bisschen hingefahren, ein paar Tage in Österreich, aber natürlich muss man schauen, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Aber wenn es möglich ist, werde ich irgendwo ein bisschen hinfahren. Vielleicht erst im Dezember ein bisschen wo langlaufen oder so. Also wird man dann sehen. Ja.
Habt ihr ist Toulon an der Allgemein abgesagt oder können die Teams sich entscheiden, ob sie hinfliegen?
Ich denke, dass die Teams das selbst entscheiden können, aber ich denke, es wird schwierig, was jetzt der Stand ist, was mein Wissen ist. Müssen die Fahrer dann dort so ähnlich unter Quarantäne, wo nur unter Aufsicht trainiert wird und so ähnlich. Und ich denke nicht, dass bei uns jetzt das Team da so interessiert ist. Natürlich wird sich das erst herausstellen, aber ich denke, für mich, ich war jetzt die letzten 2 Jahre in Australien, für mich, ich bin gerne hingeflogen, aber für mich dieses Jahr ist es eigentlich dann nicht so attraktiv, sage ich mal, wenn man hat dann eigentlich dort dann nicht so viel Qualität, sage ich mal, zum Trainieren, wenn man da wirklich ja immer mit der Polizei und so trainieren muss. Also
alright.
Ja, sind wir gespannt, wie es dann weitergeht bei den großen Rundfahrten. Tendenz ist ja auf jeden Fall, geht nach oben. Und ja, vielleicht dann schon bald wieder beim Giro, ist dann gar nicht mehr so weit.
Genauso ist es. Es kann leicht möglich sein, dass ich wieder beim Giro am Start stehe.
Alles klar. Dann sprechen wir uns hier nochmal.
Ja.
Genau.
Ja, also, vielen Dank, dass du da warst, dass wir dabei sein durften.
Danke. Gut, dann schönen Abend. Ciao.
Ebenso.
Gleichfalls. Ciao.
Tschüss.